Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir haben jetzt ja die Europa-Fußballmeisterschaft erreicht und auch den Copa America, wo eben gewisse Spiele stattfinden. Und man hört sich die und schaut sich die gerne an, jedenfalls wenn man ein Fußballfan ist. Aber was einen oder zumindest mich sehr irritiert, ist die Tatsache, dass wenn zum Beispiel ein Fußballspieler aufs Feld läuft und er gehört einer gewissen Religion an, dann beginnt er sofort sich zu bekreuzigen, einmal, manchmal sogar öfters, bevor er, sagen wir mal, einen Freistoß durchführt, bekreuzigt er sich. Ganz besonders wird es, wenn er einen Elfmeter schießt oder wenn er ein Tor schießt. Und dann bekreuzigt er sich mehrere Male, schaut gen Himmel, hält die Hände empor, bevor er dann von seinen Kollegen auf den Boden geworfen wird, weil sie ihn jetzt beglückwünschen, weil er ein Tor geschossen hat. Wie sieht das mit dieser Bekreuzigung aus? Ist das etwas, was man als Christ tun sollte? Was ist der Ursprung der Bekreuzigung? Haben Sie sich schon jemals diese Frage gestellt? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst einmal die Frage stellen, wo kommt eigentlich das Kreuz her? Diese Idee, dass man ein Kruzifix hat, sagen wir mal zu Hause, vor dem man dann sogar vielleicht sogar noch niederkniet. Ein Kruzifix, an dem der Heiland befestigt ist. Oder man hat ein Amulett mit einem Kreuz. Wo kommt das eigentlich alles her? Ist das christlich? Ist das etwas, was aus der Bibel stammt? Ist das etwas, was Gott von seinen Nachfolgern erwartet, dass die auf diese Weise ihn verehren, Jesus Christus verehren? Schauen Sie, wenn man sich das Kreuz ansieht, und es geht mir jetzt um das Kreuz, das so wie ein Pfahl aussieht mit einem Querbalken, dieses sogenannte Taukreuz, dann muss man sich die Frage stellen, alleine jetzt unabhängig davon, ob das das Kreuz war, an dem Jesus Christus befestigt wurde, und darauf werde ich gleich noch eingehen, man muss sich die Frage stellen, was eigentlich die Symbolik sein soll. Es gibt einen sehr interessanten Dichter, der hat einmal ein Gedicht geschrieben über diese Frage. Nun, sein Name ist Theodor Storm, er ist sehr bekannt aufgrund von Novellen und Romanen, aber er schrieb auch Gedichte. Und er hat einmal folgendes Gedicht verfasst. Am Kreuz hing sein gequält Gebeine, mit Blut besudelt und geschmäht. Dann hat die stets jungfräulich reine Natur das Schreckensbild verweht. Doch die sich seine Jünger nannten, die formten es in Erz und Stein und stellten's in des Tempels Düster und in die lichte Flur hinein. So jedem reinen Aug ein Schauder, ragt es herein in unsere Zeit, verewigend den alten Frevel, ein Bild der Unversöhnlichkeit. Schauen Sie, was beinhaltet das Kreuz? Das Kreuz bezieht sich auf den Tod Jesu Christi. Und ich spreche jetzt von Kreuz in Anführungszeichen, so wie man sich das vorstellt. Es bezieht sich auf den Martertod Jesu Christi. Aber Kreuz hin und Kreuz her, Jesus Christus ist nicht ein toter Heiland. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist jetzt unser lebendiger Heiland. Er ist jetzt im Himmel, um für uns einzutreten. Er ist nicht ein kleines Kind in der Krippe, wie man ihn da so zu Weihnachten darstellt. Er ist nicht ein toter Heiland am Kreuz, wie er zu Ostern dargestellt wird. Er ist ein lebendiger Heiland. Und diese ganze Idee, dass Christus nach wie vor am Kreuz hängt und dass man dieses Kreuz jetzt anbetet, entspricht nicht dem, was uns die Bibel zeigt, was uns die Bibel lehrt. Und ganz besonders schlimm wird es dann, wenn man sich jetzt ein Kreuz eintätowiert, wie das einige ja tun. Nun, Tätowierungen sind ohnehin schon in der Bibel verboten. Sie können sich das nachher mal anschauen. In 3. Mose 19, Vers 28. Nun, da wird in der Lutherbibel davon gesprochen, dass man sich keine Einschnitte machen soll für die Toten und dass man sich keine Zeichen einätzen soll. Einige sagen, ja, das bezieht sich lediglich jetzt auf Tote. Nein, es geht auch darum, man soll sich keine Zeichen einätzen. Und viele Übersetzungen haben auch hier, man soll sich keine Tattoos in seinen Körper einverleiben, sozusagen. Unabhängig davon, dass die Bibel es verbietet, geht es auch darum, dass Tattoos ausgesprochen gesundheitsgefährdend sind. Denn diese Farben, die dann eingegeben werden, das sind Giftstoffe. Und die verbreiten sich dann im Körper. Und keiner weiß so recht heute, was für Langzeitschäden dies erzeugen mag. Nun, jemand, der zum Beispiel raucht, der zum Beispiel Drogen nimmt, der zum Beispiel nach wie vor unreines Fleisch isst, alles Dinge, die gesundheitsgefährdend sind, der mag sich vielleicht auch über das Verbot der Tattoos hinwegsetzen. Aber es ist gleichwohl gesundheitsgefährdend und ein bekehrter Christ sollte so etwas nicht tun. Nun, wenn es bereits geschehen ist, kann man nicht allzu viel machen, um es zu verhindern. Man lebt halt mit den Konsequenzen. Es ist das Bessere, es gar nicht damit anzufangen. Aber ganz besonders gravierend wird es natürlich dann, wenn man sich auch noch ein Kreuz eintätowieren lässt, bevor man die Wahrheit erkannt hat. Schauen Sie, selbst die katholische Kirche sagt uns, wo ja das sich bekreuzigen gang und gäbe ist, dass man es nicht trivialisieren sollte. Also diese ganze Idee, dass man bei jeder Gelegenheit, bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit sich bekreuzigt, wird sogar von der katholischen Kirche verurteilt. Aber worum geht es jetzt eigentlich bei der Bekreuzigung zunächst einmal? Nun, es gibt verschiedene Arten, das ist mir bekannt. Es gibt die große Bekreuzigung und es gibt die kleine Bekreuzigung. Und dann haben die Katholiken eine andere Vorstellung vielleicht, wie man sich bekreuzigen soll, wie die orthodoxen Griechen es haben und auch Protestanten haben ja nach wie vor auch die Bekreuzigung, jedenfalls einige. Aber im Großen und Ganzen ist die einheilige Meinung ja nun die, es geht um die Erinnerung an die Dreieinigkeit. Es geht darum, dass wenn man sich bekreuzigt, dann denkt man an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, einige sagen Dreifaltigkeit. Und das ist so die Erinnerung an Gott. Das ist zumeist die gängigste Überlegung. Nun, daraus ergibt sich bereits schon eine Problematik. Denn die Bibel lehrt keineswegs, dass Gott eine Dreieinigkeit ist, ganz im Gegenteil. Die Bibel lehrt, dass Gott aus zwei Persönlichkeiten besteht und immer schon bestanden hat. Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn. Und sie lehrt, dass der Heilige Geist keineswegs eine Person ist, sondern die Kraft, die sowohl von Gott dem Vater als auch von Jesus Christus ausgeht. Und wenn Sie ein wahrer Christ sind, wenn Sie bei der Taufe den Heiligen Geist erlangt haben, dann haben Sie die Kraft des Vaters und des Sohnes in sich wohnen. Und durch diese Kraft, die dann in ihnen wohnt, können sie Dinge tun, die sonst unmöglich wären. Es heißt, dass der Vater und der Sohn in uns wohnen. Wie tun sie dies? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der sowohl vom Vater als auch vom Sohn ausströmt. Aber es geht mir hier darum, Ihnen klarzumachen, dass der Heilige Geist keine Person ist, dass die ganze Idee der Dreieinigkeit oder der Dreifaltigkeit nicht dem entspricht, was die Bibel sagt. Von daher alleine ist die Bekreuzigung eine Idee, die dem nicht entspricht, was die Bibel lehrt. Es ist auch interessant, dass die Bekreuzigung in der katholischen Kirche erst so, wie uns so die Quellen sagen, im 9. Jahrhundert in Massen stattfand. Mit anderen Worten, wenn man dann eine christliche Haltung vornahm, man hat eine Messe abgehalten, sagen wir einmal, dann wurden diese Bekreuzigungen durchgeführt. Vorher vielleicht auf individuelle Weise schon, aber nicht offiziell. Wenn Sie mehr erfahren möchten über die Tatsache, dass Gott keine Dreieinigkeit ist, wir haben zwei Broschüren veröffentlicht, kostenlose Broschüren. Die Frage, ist Gott eine Dreieinigkeit? Und sodann, Gott ist eine Familie. Das sind beides Broschüren, die Sie unbedingt lesen sollten, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen über das, was die Bibel lehrt. Im Hinblick auf, wer und was Gott eigentlich ist. Nun, ich sprach eben von dem Kreuz, diesem sogenannten Tau-Kreuz. Tau ist eine griechische Bezeichnung. Und es geht hier darum, denn der griechische Buchstabe für T wird Tau genannt. Und es geht eben, wie gesagt, um einen Stamm, einen Pfahl und dann einen Querbalken. Und man stellt sich das ja so vor, dass Christus hier an einem solchen Tau-Kreuz gekreuzigt wurde. Nun, zunächst einmal gab es das Taukreuz schon lange vor Jesus Christus. Es wird uns gesagt, dass die Ägypter es kannten. Es wird uns gesagt, die Babylonier kannten es. Viele andere Nationen, viele andere Völkerschaften lange vor der Geburt Jesu Christi kannten bereits dieses Taukreuz und nicht nur kannten sie es, sie haben es angebetet. Es wird uns gesagt, dass das Taukreuz Symbol war der Anbetung für den römischen Gott Mithras und den griechischen Gott Attis. Beides waren Sonnengötter. In der nordischen Mythologie, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ging es um den Hammer des Thor, das ebenfalls einem Kreuz sehr ähnlich war, wie wir sehen werden, einem Taukreuz. Aber zunächst einmal, wenn wir ein wenig über Mithras sprechen wollen, dem Sonnengott, der wurde angeblich am 25. Dezember geboren. Weihnachten war sein Fest, an dem er verehrt wurde. Und Sie haben alle vielleicht diese Geschichte gehört von dem Kaiser Konstantin, der angeblich vor einer entscheidenden Schlacht ein Kreuz gesehen haben will, in einer Vision. Und dann hieß es, er hörte eine Stimme, wo gesagt wurde, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Und dann hat er der Legende nach dann eine entscheidende Schlacht geschlagen, hat gewonnen und ist dann später auf seinem Totenbett getauft worden. Und angeblich hat er dadurch das Christentum anerkannt, hat er dann auch vorher bereits schon gesagt, dass das Christentum die universale Religion in seinem Reich sein sollte. Nun, zunächst einmal sagen uns Geschichtsschreiber, unter anderem auch katholische Geschichtsschreiber, dass diese ganze Legende eine Fabrikation ist, die hat es gar nicht gegeben. Da gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass es jemals existiert hat. Es war ein Märchen, was dann nachher irgendwo konstruiert wurde. Aber selbst wenn er es gesehen hätte, hätte er dieses Taukreuz gesehen. Ein heidnisches Symbol, das aber der Anbetung des Mithras galt. Und Konstantin war ein Anbeter des Gottes Mithras. Er war ein Sonnenanbeter sozusagen. Interessant ist, wenn man das alles so zusammennimmt, der Konstantin ist niemals ein wahrer Christ geworden, das kann man ganz dogmatisch feststellen. Seine ganzen Entscheidungen beruhten darauf, dass er den Mithraismus mit dem Christentum verbinden wollte. Und das war ja auch die Politik der katholischen Kirche, dass man Heiden in die katholische Gemeinschaft aufnahm, die aber ihre eigenen Rituale beibehalten durften. Man gab denen dann nur einen christlichen Mantel. Das wird uns auch ganz klar in vielen Quellen gesagt, als die Christen, das sogenannte Christentum, mehr und mehr Nachfolger erhielt aus der heidnischen Welt, wurden die akzeptiert, aber die durften ihre heidnischen Ideen beibehalten. Und so lesen wir auch, dass zum Beispiel im Mittelalter diese Taukreuze als Amulette getragen wurden, um vor falschen, schlechten, negativen, dämonischen Einflüssen zu schützen. Wie gesagt, diese Taukreuze, die existierten bereits schon in Babylon. Es wird uns gesagt, wir finden sie in Ägypten, in Indien, in China, in Afrika, in Mexiko, in Griechenland, Italien und in südamerikanischen Ländern. Lange bevor Christus starb. Interessant ist aber nun, dass die Bibel keineswegs sagt, dass Christus an einem solchen Taukreuz gekreuzigt wurde. Mit anderen Worten, einem Pfahl mit einem Querbalken. Das ist ja die Idee. Und so sieht das Kruzifix ja auch heute aus, was man da in Kirchen findet, was man zu Hause manchmal sogar hat. Aber die Bibel sagt keineswegs, dass das Kreuz war, an dem Jesus Christus starb. Die Übersetzung des Wortes Kreuz in der Bibel stammt von dem griechischen Wort Stauros, S-T-A-U-R-O-S. Und dieses Wort und viele Enzyklopädien und Wörterbücher und Lexika sagen Ihnen das, und das können Sie sehr einfach selbst nachprüfen, dieses Wort bedeutet zunächst einmal gar nichts anderes als Pfahl. Das Wort Stauros bedeutet Pfahl. Und das Wort Stauro, S-T-A-U-R-O-O, das Verb, das mit Kreuzigen übersetzt wird in der deutschen Bibel, das bedeutet nichts weiter als an einem Pfahl befestigen. Nun, ich weiß, im Deutschen würde das sehr schwer sein, wenn man immer wieder von Kreuzigung und Kreuzigen und Kreuz liest und dann jedes Mal das übersetzt zu Pfahl und einem Pfahl festigen, sodass ich durchaus jetzt weitergehend das Wort Kreuz benutze und auch das Wort Kreuzigen. Aber wir müssen verstehen, was damit gemeint ist. Es ist eben gerade nicht dieses Taukreuz damit gemeint. Und ich werde Ihnen das jetzt einmal beweisen. Es geht nicht um einen Balken, der dann nachher in einem Pfahl befestigt wurde. Einige sagen das aber. Schauen wir uns aber zunächst einmal Johannes Kapitel 19 an. Johannes Kapitel 19 und Vers 17, das war jetzt nach seiner Folter, nachdem er gegeißelt wurde, und zwar scheinbar mehrfach gegeißelt wurde. Und die Römer hatten noch nicht einmal eine Begrenzung. Bei den Juden war es ja so, die durften nur eine gewisse Anzahl von Hieben erhalten. Bei den Römern gab es keine Begrenzung. Und wenn Sie unsere kostenlose Broschüre, Jesus Christus, ein großes Geheimnis lesen, dann werden wir Ihnen da auch darstellen, die Tatsache, dass er scheinbar mehrfach von den Römern geschlagen wurde. Nicht nur einfach oder einmal. Und als das dann geschehen war, dann wurde er nach diesem Berg Golgatha, der Schädelstätte, geführt. Und da heißt es in Johannes 19, Vers 17, er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Das Wort hier im Griechischen ist das Wort Stauros. Er trug sein Kreuz. Aber wir finden etwas weiteres, etwas Bemerkenswertes in Matthäus Kapitel 27, was da geschah, wie er es trug. Er hatte nämlich Hilfe. Er war durch diese Marterung so geschwächt, dass er das Kreuz nicht mehr alleine tragen konnte. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 27 und in Vers 32. Und als sie hinausgingen, da fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Und den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Also dieser Mensch hier, der da war, dieser Mann aus Kyrene mit Namen Simon, der wurde jetzt dazu gezwungen, das Kreuz zu tragen. Nun, wir finden eine weitere Stelle, die das noch deutlicher macht, in Markus Kapitel 15 und in Vers 21. In Markus 15 und Vers 21. Und sie zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Nebenbei gesagt, der Rufus wird später erwähnt in Römer Kapitel 16 und Vers 13. Der ist also zum christlichen Glauben gekommen. Deswegen ist interessant, dass dieser Simon der Vater des Rufus war, der später zum christlichen Glauben kam. Aber auch hier wiederum, es war das Kreuz, das zunächst einmal Christus trug und das dann der Simon trug. Und auch in Lukas, Kapitel 23, in Lukas 23 und in Vers 26 lesen wir auch dies hier, Lukas 23 und in Vers 26. Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Schauen Sie, einige Kommentare, die sagen uns, dass es hierbei um den Balken gehandelt habe. Und dass Christus diesen Balken trug, diesen Querbalken, und dass dann der Seemann diesen Querbalken trug, und als sie dann an der Stätte angelangt waren, da wurde dann dieser Querbalken auf den Pfahl befestigt. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und das ist auch nicht das, was geschehen ist. Christus trug das gesamte Kreuz, Stauros, diesen Pfahl, im Englischen Stake. Und interessanterweise ist auch die Young Encyclopedia eine der vielen Kommentare, die ganz klar und deutlich uns sagen, das Wort bedeutet Stake, Pfahl. Es bedeutet nicht dieses Taukross oder dieses Taukreuz, von dem so oft die Rede ist. Aber es ging darum, das gesamte Kreuz wurde getragen. Und auch die Symbolik ist deutlich. Denn Christus sagt uns einmal, dass er sein Kreuz getragen hat oder tragen würde und wir müssen unser Kreuz tragen. Aber wie Christus Hilfe erlangte, so können auch wir Hilfe erlangen durch Jesus Christus. Wenn der nur einen Teil des Kreuzes getragen hätte, würde die Analogie ja gar nicht passen. Es geht hier darum, er hat das gesamte Kreuz getragen, nicht nur einen Querbalken, wie die Schlachterbibel es zum Beispiel falsch darstellt. Es ging um das ganze Kreuz. Aber es war eben kein Taukreuz, es war ein Pfahl. Und er wurde dann gekreuzigt in dem Sinne, dass er an diesen Pfahl befestigt wurde. Das war das Wort Stauro, dieses Verb. Das kann bedeuten, an den Pfahl befestigen, an den Pfahl annageln, an den Pfahl anbinden, all diese Möglichkeiten bestehen. In diesem Falle war es natürlich die Tatsache, dass er an den Pfahl angenagelt wurde. Ich möchte Ihnen auch noch klar und deutlich dies dadurch zeigen, dass vielfach die Bibel davon spricht, dass er an ein Holz genagelt wurde. Und dieses Wort ist Xulon. X-U-L-O-N. Und in der englischen Bibel wird das immer mit Baum übersetzt. Aber schauen wir uns zunächst einmal an, wie das hier in 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 24 beschrieben wird. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 24. Da heißt es, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Also hier wird davon gesprochen, dass er an das Holz genagelt wurde. Eine Bezeichnung, die sich auf den Pfahl bezieht, nicht auf ein Taukreuz. Auch in Apostelgeschichte Kapitel 5 wird das immer und immer wieder deutlich gemacht. Apostelgeschichte 5 und in Vers 30, wo wir lesen, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Auch in Apostelgeschichte 10 und in Vers 39, Apostelgeschichte 10 und Vers 39, wo wir lesen, und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Lande und in Jerusalem, den haben sie an das Holz gehängt und getötet, und den hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn erscheinen lassen. Und lesen wir auch Apostelgeschichte 13 und in Vers 29, Apostelgeschichte 13 und Vers 29, auch hier heißt es deutlich, und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und schließlich noch Galater Kapitel 3 und Vers 13. In all diesen Stellen wird das Wort Xulon benutzt, was natürlich identisch ist mit dem Wort Stauros. Aber schauen Sie, es geht hier um ein Holz, um einen Baum, wie die englischen Bibeln es sagen. Es geht hier nicht um ein Kreuz mit einem Querbalken. Galater 3 und Vers 13, wo es heißt, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, der zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der am Holz hängt. Nun, das ist ein Zitat aus 5. Mose 21, die Verse 22 und 23. Schauen wir uns dies kurz einmal an. In 5. Mose 21, die Verse 22 und 23. Und wenn Sie eine Schlachterbibel haben, einen Kommentar der Schlachterbibel, da steht etwas sehr Bemerkenswertes in der Anmerkung. Zunächst einmal die Stelle. 5. Mose 21, die Verse 22 bis 23. Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist und wird getötet und man hängt ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben, denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott, auf dass du dein Land nicht unrein machst, dass dir der Herr dein Gott zum Erbe gibt. Also jemand war hier gestorben und er wurde dann an das Holz gehängt und er sollte nicht über Nacht an diesem Holz bleiben. Nun, die Schlachterbibel schreibt, mit dem Holz ist ein Baum gemeint, also die machen das sehr deutlich. Es ging hier keineswegs um ein Kreuz, um ein Taukreuz sozusagen. Das war in keinster Weise die Idee. Nun, das kann man auch deshalb nachweisen, weil das Wort für Xulon nirgendwo als ein Kreuz beschrieben wird. Im Gegenteil, schauen wir uns einmal an, wie das Wort beschrieben steht. Und dann sagen Sie mir, wenn Sie diese Beschreibungen finden, wie man da auf die Idee kommen kann, es handelt sich hierbei um ein Taukreuz. Das passt einfach nicht. Matthäus Kapitel 26. Matthäus Kapitel 26 und lesen wir in Vers 47. Matthäus 26, Vers 47. Das ist die Beschreibung der Gefangennahme von Jesus Christus. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. Stangen, eine Übersetzung des Wortes Xulon. Also mit anderen Worten, ein langer Pfahl, könnte man sagen, eine lange Stange. Die hatten keine Kreuze mit sich da, solche Taukreuze. Es ging um Stangen. Und wir finden das auch in den Parallelstellen in Markus Kapitel 14 und in Vers 43 und in Lukas Kapitel 22 und in Vers 52. Alles Parallelstellen, wo jedes Mal dieses Wort benutzt wird und es wird mit Stangen übersetzt. Nun, es gibt zwei Stellen, wo das Wort auch mit Holz übersetzt wird, ganz einfach mit Holz oder sogar auch einmal mit Block, Die wurden in einen Block getan, aber in keinem Fall bezieht sich das Wort auf ein Kreuz, ein Taukreuz, wie man sich das heute vorstellt. Nun, die Römer hatten verschiedene Art und Weisen, jemanden zu kreuzigen. Es gab schon die Möglichkeit, dass man an ein solches Taukreuz genagelt wurde. Aber es gab eben auch die Möglichkeit, dass es lediglich ein Pfahl war. Und hier, laut Bibel, war dies deutlich ein Pfahl und kein Taukreuz. Nun, warum ist das wichtig zu begreifen? Weil die ganze Idee, dass jetzt Christus in ein Taukreuz gekreuzigt wurde und dass man deshalb jetzt dieses Taukreuz weiterhin benutzen soll, in irgendeiner Form auf Kirchendächer stellen soll, in Altäre stellen soll, zu Hause haben soll, die kommt nicht aus der Bibel. Die kommt natürlich sowieso schon mal nicht aus der Bibel. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Stellen Sie sich einmal vor, Christus wäre nicht durch ein Kreuz umgekommen, sagen wir einmal, oder an einem Kreuz gestorben, wie man sich das so denkt, sondern man hätte ihn, wie das damals die Briten getan haben in Indien, vor eine Kanone gefesselt. Und dann hätte man die Kanone abgefeuert und sein ganzer Körper wäre in Millionen von Bestandteile dann zerlegt worden sozusagen. Würde man sich jetzt eine Kanone in seine Kirche stellen oder als Amulett um seinen Hals tragen, weil man jetzt dadurch an den Tod Jesu Christi denken würde, oder er wäre durch ein Maschinengewehr umgekommen und so weiter und so fort. Sehen Sie, diese ganze Idee ist ja in keinster Weise göttlich, wie ich eben schon sagte. Sie hat auch gar nichts mit der biblischen Lehre zu tun, dass Christus für uns starb, natürlich, aber er ist nicht mehr tot. Das war ein Bild der Schande, des Mordes, als er am Kreuz starb. Warum hat man jetzt das Kreuz als Amulett oder man bekreuzigt sich da irgendwie bei Fußballspielen oder an verschiedensten möglichen und unmöglichen Gelegenheiten? Glauben Sie wirklich, dass das in Gottes Augen wohlgefällig ist? Wie ich sagte, dieses Kreuz, dieses Taukreuz, von dem es mir jetzt geht, das wurde von den heidnischen Kelten benutzt zur Anbetung ihrer Götter. Das wurde in Mexiko gefunden, zur Anbetung der mexikanischen heidnischen Götter. Dieses Taukreuz war das Symbol der Heiligung des Bacchus, des römischen Königs des Weines oder Gottes des Weines, des Bacchus. Der hat auch den Namen Tammuz gehabt, ein babylonischer Messias, könnte man sagen. Wie gesagt, die vielen Quellen zeigen uns, dieses Taukreuz gab es in Assyrien, in Ägypten. Es gab es bei den Hindus. Es gab es bei den Griechen. Das waren alles Taukreuze, die zur Verehrung von Göttern und Göttinnen dienten bei diesen Völkerschaften. Die alte griechische Göttin Diana, die ja auch in der Bibel erwähnt wird im Neuen Testament, die wird dargestellt mit einem Kreuz, diesem Taukreuz, auf ihrem Kopf oder über ihrem Kopf. Der Kommentar von Wein ergänzt, dass als mehr und mehr Heiden in das sogenannte Christentum einverleibt wurden, da wurde den Heiden gestattet, ihre heidnischen Zeichen und Symbole mitzubringen. Aber dann wurden diese heidnischen Zeichen und Symbole mit einem christlichen Mantel, wie ich sagte, überdeckt, dass es auf einmal eine Anwendung war auf Gott und auf Christus. Aber es waren nach wie vor dieselben heidnischen Symbole und dieselben heidnischen Anbetungsformen, die bereits lange vor dem Tod und der Auferweckung Jesus Christus bestanden haben. Die Frage, die man sich dann stellen muss, natürlich, wenn also zum Beispiel die Dreieinigkeit schon in keinster Weise biblisch ist und wenn dieses Kreuz scheinbar nicht das Kreuz war, an dem Christus starb, und wenn es dieses Kreuz bereits schon vorher als Anbetung für heidnische Götter gegeben hat, warum sollten wir heute dann dies anwenden? Und weiter gefragt, warum sollte man sich bekreuzigen? Wo kommt jetzt die Bekreuzigung her? Haben jetzt die Christen, sagen wir einmal, nachdem die Heiden in die Kirche kamen, die bereits die Bekreuzigung hatten, haben die das dann von denen übernommen oder haben die das selbst irgendwo entwickelt, um damit darlegen zu wollen, dass es eine Erinnerung sei an die Dreieinigkeit? Fragen, die wir uns heute stellen werden. Die katholische Enzyklopädie sagt uns, dass das Zeichen des Kreuzes, also dass man sich damit bekreuzigt, sehr alten Ursprungs ist und dass es in die Christenheit hineingebracht wurde von denen, die dann christlich wurden, die zunächst einmal Heiden waren. Die Buddhisten und viele Sekten in Indien benutzen das Kreuzeszeichen, die Markierung auf der Stirn, um ihre Götter anzubeten oder, was die Buddhisten anlangt, um damit zu zeigen, dass sie eben Buddhisten sind. Wichtig zu begreifen, das Kreuzeszeichen, das Zeichen des Kreuzes, das sich bekreuzigen, war eine heilige Haltung und Handlung zu Ehren des römischen Gottes Jupiter. Wer war Jupiter? Wenn Sie sich die nordische Mythologie ansehen, werden Sie feststellen, dass Jupiter unter dem Namen Thor bei den nordischen Stämmen bekannt war. Dieser berühmte Gott Thor, der hat ja heute auch eine Wiederbelebung erfahren in Hollywood. Es gibt jetzt ja Filme über Thor und es gibt auch viele Cartoons und andere Ausführungen über ihn. Nun, ich sage jetzt nicht, dass man sich von daher jetzt keine Filme anschauen darf, wo also Thor da dargestellt wird. Problematisch wird es nur dann, wenn jetzt Leute beginnen, den Thor irgendwo anbeten zu wollen, wie das so einige Spinner tun oder vielleicht sogar viele. Und wie ich zeigen werde, wie auch der verrückte Adolf Hitler diese ganze Thor-Mythologie in dem Dritten Reich wiedererwecken wollte und wiedererweckt hat. Das ist natürlich dann total heidnisches Gedankengut und das kann man, soll man in keinster Weise tun. Aber der Jupiter, der Gott für die Römer, der wird auch als Zeus bei den Griechen angebetet oder wurde angebetet. Das war der gleiche. Zeus, Jupiter und Thor. Thor, der gleiche Name. Und es ist schon interessant, wenn man sich ein wenig mit Thor beschäftigt, diesem nordischen Gott Thor. Zunächst einmal haben wir heute nach wie vor den Donnerstag. Nun, Thor war der Gott des Donners. Und viele erklären auch, dass das Wort Donnerstag von dem Tag des Thor hergeleitet ist. Das ist nichts weiter als der Thors Tag, sagen wir mal, oder der Tag des Thor. In Skandinavien, also Dänemark, Norwegen und Schweden, wird der Donnerstag Thors Dag genannt. T-O-R-S-D-A-G. In den Niederlanden Donderdag. Also man kann schon sehen, Donnerstag, der Tag des Donners. Thor war Teil der Dreieinigkeit, denn die nordischen Stämme glaubten an eine Dreieinigkeit. Und er wurde verehrt, angebetet, zusammen mit den heidnischen Göttern Odin und der heidnischen Göttin Frey oder Freya. Und unser heutiger Tag, Freitag, kommt daher. Das war eine Anbetung der Göttin Freya. Und es war die heidnische Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Also hier haben wir auch wiederum die Idee der Dreieinigkeit, Thor, Odin und Freya. Aber worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass die Gleichheit oder die Ähnlichkeit zwischen dem Kruzifix, was man heute so kennt, diesem Kreuz, diesem Taukreuz und dem Hammer des Thor überwältigend ist. Haben Sie schon mal von dem Hammer des Thor gehört? Der Thor, der wird ja so dargestellt, dass er einen Hammer hat und dann schlägt er mit dem Hammer auf den Boden und dann donnert's und dann blitzt es. Und vielfach wird dieser Hammer dargestellt als eine Waffe. Aber er war nicht nur eine Waffe. Er war auch ein Zeichen der Heiligung sozusagen. Der Thor, das war ein Geist des Sturmes, des Donners. Und wie ich sagte, wenn er mit dem Hammer niederschlug auf den Boden, dann hörte man Donner und dann hörte man ebenfalls oder sah man ebenfalls Blitz. Ein altnordischer Name für diesen Hammer ist Mjölnir. M-J-Ö-L-L-N-I-R, was scheinbar Blitz bedeutet. Nun, wie wurde der Hammer benutzt? Er wurde benutzt, wie uns viele Quellen sagen, als eine Seligpreisung sozusagen. Man benutzte den Hammer oder der Thor benutzte den Hammer, um andere zu heiligen, zu einem heiligen Zweck auszusondern. Ganz besonders geschah dies bei der Eheschließung, bei Geburten und möglicherweise auch bei Beerdigungen. Es gibt da einige Erzählungen, zum Beispiel Snorri Sturlasons Prosa Edda beschreibt die Tatsache, oder die Idee zumindest, Tatsache bestimmt nicht, aber die Idee, dass der Thor einmal seine Ziegen getötet hat, aufgegessen hat, und dann hat er sie dadurch wieder zum Leben erweckt, dass er mit seinem Hammer auf die Knochen geschlagen habe. Dieser Hammer galt auch als Schutz vor bösen Geistern. Er galt als Schutz vor Gewaltanwendungen. Interessant ist auch, dass der Thor ja, wie ich sagte, im Zusammenhang steht mit der Freya, der Göttin der Fruchtbarkeit. Und so wurde der Hammer wohl auch benutzt, wie uns einige Quellen sagen, um Fruchtbarkeit zu erzeugen, zumindest bei Ehen und auch, wenn man zum Beispiel Saaten säte, damit die also gut aufgingen. Hört sich sehr interessant an im Hinblick auf das, was heute mit dem sogenannten christlichen Kreuz geschieht und mit Seligpreisungen und Segnungen im Hinblick auf Ehen und Fruchtbarkeit und so weiter. Es werden ja da auch ganz besonders in der katholischen Umwelt Tiere gesegnet. Ich habe sogar gesehen, natürlich wurden Waffen gesegnet, Autos werden gesegnet, Motorräder und so weiter und so fort mit diesem Kreuz. Interessant ist, dass die Beziehung, die Ähnlichkeit zwischen diesem Kruzifix der Christen in Anführungszeichen und dem Hammer des Thor so überwältigend war, dass einfallsreiche Schmiede Anhänger geschaffen haben, sowohl mit diesem christlichen Kreuz als auch mit dem heidnischen Hammer des Thor, und es gab da gar keine Unterschiede mehr. Und die Idee war, aha, damit kann man also jetzt die Christen sowohl als auch die Anhänger des Thor besänftigen, sagen wir einmal. Nun, eine Quelle sagt uns, dass der Thor eine sehr große Konkurrenz war zum damaligen Christentum. Die Kinder in diesen nordischen Kulturen, die wurden getauft im Namen des Thor. Und ein Kreuz oder ein Abzeichen wurde auf die Stirn der Kinder gelegt mit diesem Hammer. Der Thor wird auch dargestellt, dass er einen Heiligenschein aus Feuer trägt. Die Weihnachtszeit war das größte Fest für die Anhänger des Thor. Und wie uns natürlich Quellen sagen, das heutige Weihnachten hat dies dann ersetzt. Nun denken wir daran, Thor, ein anderer Name auch für Zeus, ein anderer Name auch für Jupiter. Alles dies geht zurück in die heidnische Vergangenheit. Und wie uns eine Quelle sagt, Thor war der größte Konkurrent der Christenheit. Aber schauen Sie, in Rom war es Mithras und war es Artis, andere Namen für Thor, die ebenfalls große Konkurrenten für die Christenheit waren, dadurch, dass sie Riten hatten, die man dann irgendwo in die christliche Gedankenwelt hinein katapultiert hatte. Nicht, dass die jetzt aus der Bibel gestammt hätten. Wie sieht das mit dem Hakenkreuz aus? Wussten Sie, dass das Hakenkreuz ursprünglich mit Blitzschlag oder Donnerschlag assoziiert wurde? Und damit im Zusammenhang stand mit dem Hammer des Thor. Und man weiß, dass Adolf Hitler das Hakenkreuz benutzt hat. Nun, das Hakenkreuz gab es vorher schon. Es ist nicht, dass er es also erfunden hätte. Aber er hat es benutzt, um die nordische Mythologie in Deutschland wieder aufleben zu lassen. Und es ging Hitler darum, dass er ganz besonders diesen Gott Thor in Deutschland wieder einführen wollte. Die nordische Tradition des Thor, des Germanenvolkes, wie er sich das so zurechtgelegt hatte. Interessant ist auch, dass die heidnischen Wikinger manchmal eine Weise hatten, etwas zu segnen, das dem heutigen Bekreuzigungen sehr ähnlich war. Es ging um die Tatsache, dass man jemanden segnen wollte, reinigen wollte, und zwar in genau der gleichen Art und Weise, wie das Christen, in Anführungszeichen, heute tun. möchte Ihnen kurz hier eine Erzählung zum Besten geben. Die Heimskringla, eine alte nordische Sage, die erzählt uns, dass Hakon, der Gute, das war ein früher christlicher König von Norwegen, der hat einmal eine Winterfestlichkeit mitgemacht, Winteropfer mitgemacht. Und zwar war das ein heidnisches Fest zu Ehren des Gottes Hadler, wie immer der Hadler war. Aber als dann das Trinkgefäß, dieses Trinkhorn, ihm weitergereicht wurde, machte er das Zeichen des Kreuzes, um sich vor der heidnischen Natur dieser Festlichkeiten zu schützen, wie es heißt. Aber die anderen, die dabei waren, die Gäste, die waren jetzt doch sehr erstaunt und die sagten, ja, wieso macht er hier das christliche Zeichen des Kreuzes? Und darauf die Antwort, nein, es ist das heidnische Zeichen des Tor mit dem Hammer. Und dann waren sie alle beruhigt, weil sie sich mit diesem heidnischen Zeichen des Tors sehr gut auskannten. Also die Idee ist, das sah genauso aus. Es war genauso gemacht worden, wie später dann auch das christliche Kreuz. Was bedeutet, dass die Bekreuzigung, wie wir sie heute kennen, auch zurückgeht auf das Heidentum? Dass es keine Erfindung sogar war des Christentums, das war vom Heidentum übernommen worden. Und man sieht das anhand der Parallelen, die bereits ja schon im Heidentum bestanden, noch bevor das christliche Kreuz, die christliche Bekreuzigung Einlass fand. Natürlich hat man dann irgendwelche christlichen Ideen mit der Bekreuzigung assoziiert, aber es war heidnischen Ursprungs. Die Vergleichbarkeit zwischen diesem heidnischen Taukreuz und dem heutigen, in Anführungszeichen, christlichen Kruzifix. Die Vergleichbarkeit mit der Bekreuzigung, wie wir es heute in der christlichen Welt kennen, und wie gesagt, selbst Protestanten tun es hin und wieder. Martin Luther war davon überzeugt, dass man es tun sollte. Diese Vergleichbarkeit mit dieser sogenannten christlichen Bekreuzigung, dem, was zum Beispiel in heidnischen Kulturen wie bei dem Gott Thor und natürlich dann auch bei den Römern, den Griechen, Babylonien und so weiter stattfand, die ist ja zu deutlich, als dass man sie dann irgendwo ignorieren könnte. Es ist ganz klar, wo die Herkunft ist, wo es alles herkommt. Nun, wie sieht Gott das nun? Ist das jetzt Gott egal? Soll man das ohne weiteres, kann man das ohne weiteres tun, solange wie man nur eben jetzt Gott damit anbetet? Was sagt uns Gott? Nun schauen wir uns einmal 5. Mose 12 an. 5. Mose 12. Und schauen Sie, meine Damen und Herren, Sie müssen sich entscheiden. Ich meine, ich bringe Ihnen lediglich die Fakten. Und einige mögen die Fakten auch anzweifeln, das ist mir schon klar. Aber mir persönlich ist das sehr deutlich geworden, vor allen Dingen, als ich jetzt noch weiter mich in diese Dinge hinein vertieft habe, wo das alles herkommt. Nicht, dass ich jemals irgendwo das Kreuz angebetet hätte, aber ich habe mich gefragt, ja, diese Bekreuzigung, was ist das eigentlich, wo kommt das eigentlich her? Und das war schon sehr interessant. Aber in 5. Mose 12, angefangen in Vers 29, da wird uns deutlich etwas gesagt, wie Gott die Sache so sieht. 5. Mose 12 und Vers 29. Nun, Sie mögen sagen, okay, ich mache das aber, weil meine Kirche es macht, weil das halt so gang und gäbe ist. Die Fußballspieler, die machen das auch alle, so weiter und so fort. Am Aschermittwoch, da sieht man sogar Katholiken, die haben dann so eine aus Asche bestehende Kreuzes-Symbolik an ihrer Stirn. Und zwar auch öffentlich, zumindest hier in Amerika. Ich meine, alles dies entspricht ja keineswegs dem, was Christus uns sagt. Wenn das überhaupt christlich wäre, sollte man es ja im Verborgenen tun, wie es heißt. Wie man zum Beispiel ja auch im Verborgenen fasten soll. Man soll im Verborgenen beten. Wenn diese Fußballspieler da jetzt vor aller Welt da ihre Kreuzeszeichen davon sich geben, entspricht ja das gar nicht dem, was Christus sagt. Denn Christus sagt ja, man soll nicht wie die Pharisäer sein, die lange Gebete plappern und vor anderen Menschen da gesehen werden wollen durch ihre religiöse Gestik. Das nur ganz nebenbei. Aber wie ich Ihnen gezeigt habe, die Bekreuzigung des Kreuzes hat ja sowieso mit dem wahren Christentum nichts zu tun. 5. Mose 12 und lesen wir Vers 29. Wenn der Herr, dein Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern, Thor, Odin, Freya, Jupiter, Zeus, Tammuz, Bacchus und wie die alle hießen, Attis, Mithra, dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient? Aha, die haben ein Kreuz gehabt, ein Taukreuz, damit haben sie die Götter angebetet. Ebenso wie auch ich es tun, wie das heute das moderne Christentum in Anführungszeichen tut. So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Nach dieser Stelle hasst Gott diese Riten, die man aus dem Heidentum übernommen hat, ins Christentum hineingebracht hat, einen christlichen Mantel gegeben hat. Das Weihnachtsfest, ein total heidnisches Fest. Wir haben eine Broschüre über Weihnachten. Die sollten Sie einmal lesen, wenn Sie da Fragen haben. Die Broschüre geht auch auf Ostern ein. Das sind alles heidnische Feste, die ins Christentum übernommen worden sind von den Heiden. Den hat man dann einen christlichen Mantel gegeben, auf Christus angewandt. Aber Gott sagt, das hasse ich. Das sagt Christus, vergeblich dient ihr mir, weil ihr meine Gebote oder die Gebote des Vaters ignoriert, weil ihr sie durch eure Traditionen ersetzen wollt. Weihnachten, Ostern, Bekreuzigung, Kreuz und so weiter und so fort. Das sind Traditionen von Menschen. Die entstammen keineswegs der Bibel. Schauen wir uns 2. Mose 23 an. 2. Mose 23 und lesen wir die Verse 23 und 24. 2. Mose 23 und Vers 23. Da sagte Gott damals Mose und den Israeliten, schauen Sie an Gott, ändert sich nicht. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was sein geistliches Gesetz anbelangt, das wird immer bestehen, solange wie es Menschen gibt. Das heißt, ja, mein Engel wird vor dir hergehen. Und ich bringe zu den Amoritern, Hethitern, Perizzitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern. Und ich will sie vertilgen. Schauen Sie, es war nicht die Absicht Gottes, dass sie jetzt die Israeliten Krieg führen sollten. Du sollst ihre Götter nicht anbeten und ihnen dienen. Noch tun, was sie tun. Diese Heiden. Wie die ihre Götter angebetet haben, betet sie nicht an. Sondern du sollst ihre Steinmale umreißen und zerbrechen. Und ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt alle hinaus aufs Feld gehen und dann die kurze Fixe niederreißen und in Kirchen gehen und da alles niederreißen, denn das haben ja nun einige in der Vergangenheit getan. Darum geht es nicht. Diese Aufgabe haben wir heute als Gotteskirche keineswegs. Aber wir müssen verstehen, wie Gott das so sieht. Und wir lesen auch, dass in der Zukunft Gott da stark eingreifen wird. Er wird es tun. Er braucht uns nicht dazu. Er wird es tun. Aber wir sollen uns abhalten lassen, diese Dinge so zu tun, wie es so heute gang und gäbe ist. Hesekiel 20 als letzte Stelle. Hesekiel Kapitel 20 und schauen wir uns Vers 32 an. Hesekiel 20 und Vers 32. Was lesen wir hier? Dazu soll euch fehlschlagen, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr sagt, wir wollen sein wie die Heiden, wie die Völker in den anderen Ländern und Holz und Stein anbeten. Gott sagt, das soll euch fehlschlagen, das wird euch absolut nichts bringen. Das ist heute gang und gäbe, ist es nicht gang und gäbe. Ich meine, sie gehen in eine Kirche von gewissen Organisationen und da gibt es diese Kreuze. Und da fällt man dann davor nieder und da betet man an, oder man hat zu Hause eins, ein Kruzifix, Holz und Stein, anbeten. Wie kann man solche Stellen lesen und nicht den Zusammenhang sehen? Wie kann man sie lesen und nicht sehen, wie Gott diese Dinge betrachtet? Vor allen Dingen, wenn man weiß, was der Ursprung des Kreuzes ist, was der Ursprung der Bekreuzigung ist. Noch einmal möchte ich zum Abschluss dieses Gedicht von Theodor Storm vorlesen. Ich glaube, das macht jetzt sehr viel mehr noch Eindruck, würde ich mir vorstellen. Am Kreuz hing sein gequält Gebeine, mit Blut besudelt und geschmäht. Dann hat die stets jungfräulich reine Natur das Schreckensbild verweht. Doch die sich seine Jünger nannten, die formten es in Erz und Stein und stellten's in des Tempels düster und in die lichte Flur hinein. So jedem reinen Aug ein Schauder, ragt es herein in unsere Zeit, verewigend den alten Frevel. Ein Bild der Unversöhnlichkeit. Schauen Sie, Gott hat uns zwar durch seinen Tod versöhnt, Jesus Christus, aber wir leben durch sein Leben, nicht durch seinen Tod. Er hat uns die Sünden vergeben. Aber dieses Kreuz ist ein Mord Instrument. Es erinnert uns daran, dass wir schuldig geworden sind am Tode Jesu Christi. Es geht nicht darum, dass man dieses Kreuz anbetet, obwohl es noch nicht einmal das Kreuz ist, was die Bibel hier beschreibt. Es geht darum, dass wir uns an Jesus Christus wenden, den lebendigen Heiland. Und wenn wir an den Vater uns wenden, wenn wir zu Gott im Vater beten, dann tun wir es im Namen Jesu Christi, weil wir wissen, dass Christus unser lebendiger Heiland ist, der für uns eintritt im Himmel. Wenn Sie nach wie vor an einen toten Heiland glauben, der da tot am Kreuz hängt, dann haben Sie keinen Erlöser. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Thank you.